Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Müdigkeit sind alltägliche Beschwerden von uns Menschen. Oftmals versuchen wir durch Sport diese Beschwerden zu lindern, was jedoch zu zusätzlichen Stress führen kann, da wir uns fragen, wann wir wiederum die Zeit für Sport finden sollen. Dann machen wir ein paar Wochen Sport und das meistens gestresst und ohne großartigen Plan. Also, was kann man tun, wenn man seine Beschwerden nicht unter Kontrolle bekommt und ständig gestresst ist? Am besten meinen heutigen Podcast-Gast besuchen. Gerrit Gierlinger ist Sportwissenschaftler und versucht mit seinen Klienten den optimalen Trainingsplan zu finden. Bei manchen braucht es nämlich gar nicht den aufwendigen Trainingsplan, sondern vielmehr die richtige Atmung. Herzlich willkommen, lieber Gerrit.
Hallo, Stefanie. Freut mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass du dir heute an diesem schönen Tag auch die Zeit genommen hast. Wir sind ja jetzt mitten im Frühling. Das heißt, du hast so richtig Hauptsaison, weil ja die Menschen wieder Sport machen möchten, oder?
Ja, natürlich. Wir wachen alle allmählich aus dem Winterschlaf und wir haben jetzt mehr Sonnenstunden und spüren wahrscheinlich diesen Drang, draußen in der Natur zu sein. Definitiv, ja.
Ja. Magst du vielleicht gleich zu Beginn verraten, was das Schönste an deinem Beruf ist?
Das Schönste an meinem Beruf ist natürlich in erster Linie Menschen allgemein zu helfen, aber ganz speziell gilt meiner Leidenschaft jetzt unerklärliche Schmerzen zu lösen, also Menschen zu helfen, wo vielleicht seit einiger Zeit keine Lösung da war und ja, durch verschiedene Konzepte komme dann der Wurzel des Problems auf die Spur und die Freude dann, die Menschen haben, ist unglaublich.
Ja. Hast du das schon immer gewusst, dass du Menschen helfen möchtest und gerade wieder die Freude an der Bewegung zu finden, oder wie ist das bei dir passiert, dass du als Sportwissenschaftler jetzt eigentlich Menschen wieder zurück in eine schmerzfreie Bewegung verhilfst?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die habe ich mir auch vor einiger Zeit gestellt und ich denke, der Weg zum Sport oder wir suchen den Weg zum Sport in erster Linie zur Selbsthilfe. Und ich habe in Jugendjahren emotional schwierige Zeit durchgemacht und ich habe einfach meine Laufschuhe geschnürt und bin einfach in den Wald und bin dann mit einem besseren Gefühl wieder nach Hause zurückgekommen. Alles hat sich leichter angefühlt. Natürlich Serotonin, Glückshormone gehören auch dazu. Aber ich habe einfach für mich eine Strategie entwickelt, mit mir selbst klarzukommen. Und der positive Effekt war, dass meine Fußballleistung dadurch besser geworden ist. Und dann dachte ich mir, ja, Fernsehjournalismus würde mich auch interessieren. Warum studiere ich nicht Sportwissenschaft?
Mhm. Ja, spannend. Also das heißt, du hast dann Sportwissenschaften studiert und Journalismus.
Genau, an der Uni Salzburg. Ich habe mich dann auf Trainingswissenschaft und Gesundheit spezialisiert. Heute würde man dazu Trainingstherapie sagen. Aber ich war damals Formel 1 Fan und meine Idee war es, der nächste Heinz Brüller zu werden. Und dadurch habe ich diesen Uni-Lehrgang Sportjournalismus gemacht.
Wie waren dann so deine nächsten Karrieresteps? Wir haben ja schon ein bisschen davor geplaudert. Du hast mir verraten, du warst ja wirklich als Journalist in der ganzen Welt unterwegs. Vielleicht möchtest du da ein bisschen die Hörerinnen auch abholen und erzählen, wie es dann doch wieder zur Sporttherapie gekommen ist.
Ja, ich denke, es war natürlich Abenteuer und Aufregung, als Journalist im Öl- und Gaswesen tätig zu sein, ranghohe Persönlichkeiten zu interviewen, war schon sehr spannend. Aber ich habe mir dann gefragt, wie kann ich denn durch meine Tätigkeit einen Mehrwert schaffen? Und den sah ich halt einfach nicht. Und Sportwissenschaft und Menschen helfen war nicht immer meine Haupttätigkeit. Ich war im Tourismus tätig, ich war in der Baubranche tätig. Ich habe so viele Jobs gemacht in meinen Reisen, 10 Jahre im Ausland. Und in Australien, da war ich 3 Jahre. Habe ich aus der Not wieder eine Tugend gemacht und dachte, okay, was kann ich ganz gut, was bringt mich weg vom Rasenmähen, was bringt mich weg vom Möbelpacken, was bringt mich weg am Bau zu arbeiten.
Und also das waren diese Jobs, die du in Australien gemacht hast, weil du für was anderes dort nicht berechtigt warst, oder?
Genau, meine Uni-Dokumente wurden nicht anerkannt und habe dann als Personal Trainer gearbeitet. Und dadurch habe ich doch auch Kunden gehabt, die Schmerzen gehabt haben. Und ein Kunde ist mir ganz besonders in Erinnerung, denn der hat starke Schulterschmerzen. Der konnte die Schulter nicht höher als so abspreizen, also 90 Grad zum Rumpf. Und Bizeps, Sehnenentzündung, Einriss einer der Muskeln der Rotatorenmanschette. Und ich dachte, was mache ich mit dem? Der kam einfach nur zum Fitnessstudio. Und er vertraute mir aber. Und durch sein Vertrauen konnte ich auch ein bisschen experimentieren und fand den richtigen Cocktail an Übungen, sodass es ihm schon nach 2-3 Einheiten viel, viel besser ging. Mhm. Und dann nach 10 Wochen war er total schmerzfrei und dann haben wir zum Gewichtheben begonnen. Und zum Schluss konnte er mit 40 Kilo, 45 Kilo Schulter drücken. Und das ist schon außerordentlich in einem Jahr.
Das heißt, du bist unter den Sporttrainern oder Sportwissenschaftlern der Detektiv quasi, der den Schmerzen auf die Schliche kommt.
Ja, das ist schön formuliert, so könnte man das irgendwie sagen. Also ich bin kein Sportwissenschaftler oder Trainingstherapeut, der gern Symptome behandelt, sondern ich frage mich, okay, da sind jetzt Nackenverspannungen, da sind Rückenschmerzen, was ist die Wurzel des Problems? Das interessiert mich. Und das kann lokale Instabilität in der Lendenwirbelsäule sein. Das kann eine ineffektive Zwerchfellatmung sein. Das kann infolge von einem Kaiserschnitt Bauchmuskeln sein, die nicht mehr ansprechen, oder infolge einer natürlichen Geburt der Beckenboden sein. Es kann aber auch Übergewicht sein oder es kann wirklich eine degenerative Veränderung sein. Eine Veränderung im Wirbelkanal. Aber vieles lässt sich muskulär eben lösen. Aber die Wurzeln muss man finden.
Jetzt würde ich mal behaupten, ich bin so die durchschnittliche Frau in Österreich, 40. Ich werde schon langsam älter und merke auch, okay, mein Körper, da drückt schon da und dort ein bisschen was. Ja. Wie würde das jetzt bei dir ausschauen, wenn ich sage, okay, ich möchte bei dir eine Therapie starten? Ich kenne das ja vom Fitnessstudio. Ich bin früher ins Fitnessstudio gegangen, dann hat man halt so seinen Trainer, der sagt dann einfach oder hat mich halt damals gefragt, wo möchte ich quasi stärker werden? Und dann haben wir da halt für jede Muskelgruppe, die wir definiert haben, Übungen dazu gemacht. Was ist jetzt bei dir anders, wenn man zu dir kommt und eben sagt, ich habe da eben ein Wehwehchen? Wie gehst du vor?
Also generell sieht es vor, dass ich eine gründliche Anamnese mache. Das heißt, ich habe sehr viele Tests, Bewegungstests, ob das jetzt Gelenksbeweglichkeit, Muskelflexibilität ist oder Kraft, um ein gutes Bild von der Person zu schaffen. Das heißt, es ist quasi ein Puzzle, das ich vor mir habe und es ist ein unklares Bild. Und mit jedem Test, mit jeder Frage, die ich stelle, sehe ich klarer und klarer, was dann das Problem ist. Und dann sehe ich einen roten Faden, der sich durchzieht. Das kann ein Trauma oder eine Operation vor ein paar Jahren sein. Das kann eine Hüft-Tap sein, ein Hüftersatz, der irgendwo ein muskuläres Ungleichgewicht geschaffen hat. Egal was es ist, ich versuche, so gut ich kann, mit der Information, die ich habe, die Wurzel zu finden. Und dann geht's darum, richtige Übungen zu finden, die weder überfordern noch unterfordern. Aber ganz wesentlich ist dann, mit den richtigen Übungen auch eine gewisse Intensität eingehen zu können. Denn was ich sehr oft sehe, auch in einem Fitnessstudio Health, wo ich arbeite, dass zwar die Übungen gemacht werden, aber dann so ein bisschen Respekt oder Furcht von der Intensität da ist. Ich will nicht zu viel machen, ich will es nicht wieder auslösen. Aber gerade in der Intensität liegt dann auch die Wirkung. Die Dosis spielt eine Rolle.
Was ich jetzt ja so ein bisschen beobachte, ist gerade, also ich spreche halt jetzt für Frauen mit Kindern, wo es ja trotzdem einige Zeit, gerade wenn die Kinder klein sind, wenig Zeit für einen selber bleibt. Ja. Und wie aktiviert man sinnvoll wieder die Muskeln, dass das Zusammenspiel einfach wieder gegeben ist? Also reden wir da von einer Trainingsintensität von 10-mal in der Woche, dass man irgendwie wieder zu dem Ursprung kommt? Oder was würdest du sagen, wie kann man im Alltag wieder starten, dass man halbwegs wieder in Form kommt?
Ja, ist eine sehr gute Frage, denn da hätte ich mich besser ausdrücken müssen, was Intensität bedeutet. Denn Intensität kann sich auch durch die Häufigkeit ergeben. Das heißt, was du meinst, ist diese Trainingshäufigkeit. Das heißt, wie oft soll ich dann einen Reiz setzen? Und da reicht anfangs bloß einmal die Woche. Es geht mehr darum, eine Routine zu entwickeln und es in den Alltag zu integrieren, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, immer wenn ich das mache, mache ich das auch. Das heißt, das kann sein, nach der Arbeit gleich in das Fitnessstudio, nach der Arbeit setze ich mich ans Ergometer und schaue mir meine Lieblingsserie an, um eine Regelmäßigkeit zu entwickeln. Und da reicht bloß anfangs einmal die Woche. Und das können bloß 10 Minuten sein. Wenn denn die richtigen Übungen gemacht werden, dann bei richtiger Intensität reicht ein Reiz zu Beginn, ja.
Also du bist jetzt gar nicht so der Fan davon, dass man sagt, okay, jeden Tag vorm Zähneputzen macht man 5 Sit-Ups.
Nein, weil ich kenne es von mir auch. Wir sind Menschen und wir weichen gern unangenehmen Gefühlen aus. Und wenn Druck hinzukommt und wir nicht gleich das Ergebnis bekommen, dann verlieren wir die Motivation. Und ganz wichtig ist eher mit sich selbst besser umzugehen, sich gegenüber Mitgefühl zu zeigen und sagen, okay, ich bin nicht der Disziplinierteste oder die Disziplinierteste, mir ist aber meine Gesundheit wichtig. Der Physio hat es gesagt, der Arzt hat es gesagt, aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht. Ja, warum machen wir es nicht? Weil einfach die Last zu hoch ist. Wir nehmen uns immer Neujahr vor, wir machen dieses und jenes. Jetzt sind wir mittlerweile Ende Februar angelangt. Haben wir denn die Neujahrsvorsätze eingehalten? Ich habe gewisse nicht eingehalten.
Ich muss ehrlich sagen, ich schon.
Wirklich? Ja. Stark, super.
Ja, super. Aber das heißt, zu Beginn ist es jetzt einfach mal wichtig, dass man sagt, einmal in der Woche, da nehme ich mir bewusst diese Zeit für mich, um einfach mich um meine Muskeln zu kümmern. Und wenn ich diese Anfangsphase überstanden habe, dann kann ich ein zweites, ein drittes Mal vielleicht dazu nehmen, weil ich dann vielleicht, oder wie beobachtest du das bei deinen Kunden, braucht man nach einer gewissen Zeit automatisch mehr, dass man einfach dieses Gefühl einfach zu schätzen weiß, wenn man weiß, okay, hey, ich habe jetzt die Couch besiegt und war nur diese Stunde laufen oder habe nur eine halbe Stunde Krafttraining gemacht, dass das dann der Körper einfach immer mehr Verlangen danach hat? Oder wie siehst du das bei deinen Kunden?
Ich denke, es ist sicher Teil, also sicher ein Faktor, ist, dass man Ergebnisse sieht und das motiviert auch. Ich denke, dass anfangs vielleicht die Last zu hoch ist und man denkt, oh, ich habe nicht wirklich Erfolge, aber wenn ich nur die Schuhe schnüre und dann die Treppen runtergehe und nur um den Block gehe, und wieder zurück, habe ich schon den inneren Schweinehund überwunden. Und man fühlt sich auch dadurch besser, weil man etwas gemacht hat. Und dann, je länger man dann das Richtige macht, desto besser fühlt man sich auch. Und dann kommt dann diese körpereigene Motivation. Ich fühle mich besser, es geht mir besser. Ich merke Resultate, ich merke, meine Haut ist straffer oder ich merke, dass dieser Muskel sich wölbt oder dass die Schmerzen weg sind. Und dann kommt die zweite Trainingseinheit. Dann kommt die dritte Trainingseinheit. Und dann kann man es ein bisschen in die Länge ziehen oder die Übungen intensiver gestalten.
Was würdest du sagen im Durchschnitt? Ich weiß, das ist immer voll schwer, weil es ja trotzdem jeder Mensch individuell ist, aber wie lange dauert es deiner Erfahrung nach durchschnittlich, dass man diese erste Phase, dass man einfach in das Tun kommt, überwunden hat und dann in die nächste Phase kommt?
Also es gibt unzählige Bücher, Studien, auch Podcasts, die beweisen, dass 2 Wochen mindestens aufgewandt werden müssen, um eine Regelmäßigkeit zu entwickeln. Man muss etwas, und das ist, wenn man es jeden Tag macht. Das heißt, man muss etwas ungefähr 20 Mal machen, sage ich es einfach, nur eine Hausnummer, bis dass sich eine Routine entwickelt und dann ergibt sich weniger Widerstand von uns, von unserem Nervensystem, das zu machen. Weil wir stehen auf und wir haben auch eine bewusste und unbewusste Morgenroutine. Wir zücken entweder das Handy und schauen nach oder wir gehen gleich zur Toilette oder wir brühen den Kaffee. Wir haben gewisse Routinen, die wir tagtäglich machen. Und da gibt's keinen Widerstand dagegen, die Kaffeemaschine einzuschalten und einen Kaffee zu trinken. Das heißt, was hindert uns daran, wirklich etwas für unsere Gesundheit zu tun.
Wie wir haben ja auch vorher kurz schon ein bisschen geplaudert, was ich an deinem Ansatz ja ganz interessant finde, ist ja, dass du dich ja auch ganz, ganz speziell in deiner Trainingsmethode mit der Atemtechnik deiner jeweiligen Kunden und Kundinnen auseinandersetzt. Das habe ich total spannend gefunden, weil Mir hat man immer gesagt, also während der Schwangerschaft und Yoga geht ganz, ganz viel über diese sogenannte Bauchatmung. Ich habe mir gedacht, wow, ich kann die gut. Du hast mir aber gleich noch einmal ans draufgesetzt und hast mir gesagt, nein, es ist eher die Zwerchatmung, die Zwerchfellatmung, die so wichtig ist. Vielleicht möchtest du erklären, warum das so ist und wie man da vielleicht hinkommen kann, dass man die auch tatsächlich einsetzen kann.
Ja, zunächst, das ist ein sehr gutes Beispiel. Die Bauchatmung würde ich als eindimensional bezeichnen. Das heißt, wenn wir unsere Lunge, unser Atemsystem als Ballon, Luftballon vorstellen, dann haben wir nur eine Bewegung nach vorne, das heißt zum Bauchnabel hin. Aber wir haben auch die Lunge oberen Rücken, hinteren Rücken. Das heißt, in alle Richtungen können wir die Lunge entfalten. Und wenn wir das durch einseitige Haltung, das heißt, die Schultern sind gerundet, unser Rücken ist rund, unsere Rippen bewegen sich zur Hüfte, das heißt, dann ist das Zwerchfell eingeschränkt. Das heißt, wir verlieren eine Dimension. Wir wollen quasi, im Englischen sagt man 360 Breath, das heißt 360 Grad atmen. In alle Richtungen wollen wir entfalten können. Was passiert denn, wenn wir nur eine Bauchatmung haben? Das heißt, wir schalten das Zwerchfell ziemlich ab. Die Rippen weiten sich nicht. So könnten wir das feststellen, indem wir die Hände auf die Rippen auflegen und mal schauen, bewegt sich da was? Oder sehe ich nur Bewegung beim Bauch? Ein weiterer Kompensationsmechanismus für eine fehlende Zwerchfellatmung ist, mehr Halsmuskeln zu nutzen, um den Brustkorb zu heben. Das führt dann zu einer weiteren Rundung des Rückens. Man bekommt dann so einen Rundrücken, wie man es täglich auf der Straße sieht bei Menschen. Und der Kopf schiebt sich weiter nach vor und belastet den Nacken. Das heißt, so eine Kopf-nach-vorne-Position. Und das ist, weil wir quasi Halsmuskeln zur Atmung missbrauchen, mehr als sie dafür vorgesehen sind.
Also es ist eigentlich ein Irrglaube, kann man schon fast sagen, dass wenn man Menschen sieht, die eben so in der Halswirbelsäule gekrümmt sind, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass dann halt die Menschen, die viel vom Computer sitzen und da gebuckelt da sitzen, da könnte man auch wieder viel gut machen mit der richtigen Atmung, dass die automatisch aufrechter sitzen und gar nicht in diese Position verfallen.
Genau. Deshalb in meinen Augen ist die Atmung so ein zentraler Punkt, dass es Auslöser von vielen Beschwerden sein kann. Wenn die Zwerchfellatmung nicht gegeben ist, dann da hängt der Hüftbeuger zum Beispiel dran. Das heißt, man hat dann eher Rückenverspannungen, weil man eben in einer vorgeneigten Position ist. Es können sich Schulterprobleme dadurch ergeben, weil die Schultern nach vorgerundet sind. Nackenprobleme eben auch. Und diese typische Bürohaltung ist, also der Schluss liegt nahe, dass es mit der Atmung zu tun hat, denn ja, wir runden den Rücken und tun Bauchatmen, wir atmen eher flach und dabei müssten wir vielleicht nur einmal beim Fenster rausschauen und man nimmt automatisch einen tiefen Atemzug, wenn man nur in den Himmel blickt, selbst wenn er grau ist. Mhm. Ja.
Das heißt eigentlich, und das führt mich ja schon zu deinem nächsten Punkt, du hast mir ja verraten, dass du auch für Unternehmen Trainings anbietest in deiner Tätigkeit. Das heißt eigentlich, wenn du in Firmen bist und anschaust, okay, wie arbeiten die Menschen, könnte man pauschal zu dem Entschluss kommen, dass wahrscheinlich, wenn man mit seinen Mitarbeitern einmal darüber spricht, wie man richtig am Arbeitsplatz atmet und vielleicht eine Übung am Tag schon am Schreibtisch einbaut, bei der Kaffeepause, vielleicht bevor man den ersten Kaffeeschluck macht, vielleicht gemeinschaftlich in die Zwerchfellatmung geht. Würdest du sagen, wird das was verbessern?
Ja, definitiv. Ja. Also ich habe es jetzt in Firmen gemerkt, ich habe es auch individuell bei Kunden gemerkt. Zuletzt hatte ich, und das habe ich dir auch erzählt, eine 80-jährige Dame behandelt, seit 60 Jahren Rückenschmerzen. Und ich habe verschiedene Techniken angewandt, um die Muskeln zu entspannen, das Zwerchfell zum Funktionieren zu bringen. Und das Einzige, was sie jetzt macht, um das aufrechtzuerhalten, ist Atemarbeit, zu Englisch Breathwork. Vielleicht hat das schon jemand gehört von den Zuhörern. Und es hört sich jetzt anstrengend an, aber es geht nur darum, wirklich tief, effektiv zu atmen.
Also gerade jetzt zu Beginn, wenn man jetzt mal schaut, okay, schaffe ich die Zwerchfellatmung, dann werden das wahrscheinlich viele gar nicht so schaffen ohne Anleitung. Wie kann man sich das vorstellen? Wie würdest du das machen? Also legt man sie da am Boden, jeder legt die Hände auf den Brustkorb und atmet mal rein und du hilfst dann quasi eben das herauszufinden, welche Muskeln bei der jeweiligen Person arbeiten müssen, muss, damit man hinkommt.
Das ist auch eine sehr gute Frage. Es beginnt mit Wahrnehmung. Es beginnt mit Bewusstsein. Das heißt, wie äußert sich meine Atmung? Kann sie denn tiefer sein? Ist sie Bauch? Ist sie oben beim Nacken orientiert? Aber es gibt zwei Möglichkeiten, die ich verwende. Ich verwende Bodenübungen, um die Bauchatmung einzuschränken. Das heißt, wenn ich es irgendwo einschränke, dann muss es ja irgendwo anders hinströmen, die Luft. Und dann merkt man, jetzt merke ich, dass meine Brust sich weitet. Es geht eigentlich da mehr um einen Strategiewechsel, also eine andere Technik zu verwenden. Und dann gibt es diese Breathwork, diese Atemübungen, wo ich zum Beispiel Dreiecksatmen oder Quadratatmen anleite. Das heißt, über 4 Sekunden einatmen, bis zum, dass man merkt, dass es merklich ansteht und nichts mehr reingeht, über 7 Sekunden die Luft in der Lunge halten und dann über 8 Sekunden tief ausatmen, denn zum effektiven Atmen gehört auch bewusst ausatmen und die Bauchmuskeln zu verwenden, alles rauszupressen und sich vorstellen, als wäre man ein Blasebalkon und möchte alles rausquetschen.
Garrett, was hältst du davon, wenn du jetzt vielleicht kurz für unsere Hörerinnen so eine Übung anleitest? Das heißt, die vielleicht gerade die Gelegenheit haben, sich auf den Boden zu legen oder machen wir es lieber in Sitzen, geht das? Dass du das vielleicht unseren Hörerinnen eben anleitest? Ich denke mal, das wäre doch irgendwie nett, oder? Ja. Kannst du so eine Übung im Sitzen oder im Liegen? Also was würdest du jetzt unseren Hörerinnen raten, sollen sie sich niedersitzen?
Bequem im Sitzen. Und die einen oder anderen werden gerade in der BIM oder im Bus oder im Zug sitzen.
Und ich werde mitmachen.
Im Auto würde ich es nicht empfehlen.
Ja.
Aber wir stellen sich ein Dreieck vor und wir atmen jetzt aus und atmen über 4 Sekunden ein. Das heißt 1, 2, 3, 4 und jetzt halten wir diesen Atem über 7 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt über 8 Sekunden alles abatmen, ausatmen, ausatmen, 6, weiter ausatmen, dann nach vorbeugen, die Bauchmuskeln verwenden, alles ausblasen, 2, 1 und jetzt wieder ein, über 4 Sekunden, 3, 2, 1 und wieder halten. Wieder über 7 Sekunden. Und da kann man mehrere Durchläufe machen. 3, 2, 1 und jetzt wieder abatmen. Alles auspressen über diese 8 Sekunden. Die Bauchmuskeln spüren. Und dann könnte man weitere Durchläufe machen.
Okay, und diese Übung, also ich finde die anstrengend, ist gar nicht so einfach. Also ich werde die jetzt ein paar Mal machen. Die sollte man einfach mehrmals am Tag einbauen und dann wird man wahrscheinlich nach 1, 2 Wochen einen Effekt merken.
Muss nicht so lange sein. Durch diese Atemübungen kann man unmittelbare Erfolge erzielen und auch merken. Das heißt, eine Dame, die verwendet genau diese Atmung als Schlafhilfsmittel. Das heißt, wir stressen quasi unser Nervensystem durch dieses unnatürliche Atmen und nach dieser Atemübung entspannt sich unser Nervensystem wieder. Also zuerst Stress und dann Entspannung und dadurch können wir besser einschlafen. Natürlich gibt es da andere Effekte natürlich auch.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also wirklich, jetzt interessiert mich nur eine Frage in dem Zusammenhang. Hat diese Atemtechnik, kommt das jetzt da irgendwo mit diesem Trend Eisbaden zusammen? Steht das im Zusammenhang oder ist das ganz was anderes?
Es gibt einen Zusammenhang. Ich denke, fast jedem ist Wim Hof ein Begriff. Dieser Iceman, Holländer, der hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern er hat tibetanisches Atmen, das Tumoratmen, in die westliche Welt gebracht. Und natürlich mit seinen Vorbereitungsübungen, um ins Wasser zu gehen, ist das mehr und mehr aufgekommen. Ich bin auch über Wim Hof zum Atmen gekommen und es hat mir in einer emotionalen schweren Zeit sehr geholfen, einfach Emotionen, die sich aufgestaut hatten, loszulassen. Und auch im Eisbad, das war bei einem Wasserfall in Australien, in einer Männergruppe, das war sehr gut. Und für mich ist Atem, a Breathwork, ein Anker in meinem Leben geworden. Seit 3 Jahren mache ich das jetzt jeden Tag. Ich habe vielleicht in den letzten 3 Jahren 20 Tage verpasst, wo ich es nicht gemacht habe. Und es reguliert mein Gemüt. Ich fühle mich besser. Ich reichere mein Gehirn mit Sauerstoff an. Aber man trainiert auch die Atemmechanik dabei, weil ich tief nach Wim Hof tief einatme, so viel wie Geld und geht und unvollständig aus. Das heißt, ich hyperventiliere quasi, übe wieder Stress aus aufs Nervensystem, aber durch den durch die Atempause, durch das Atemanhalten, verwende ich diesen Sauerstoffüberschuss und beruhige mich wieder, ich entspanne mich wieder. Das heißt, es ist immer Anspannung, Entspannung und das verursacht Gleichgewicht. Und alles in unserem Universum strebt nach Ausgleich.
Ja. Total spannend, also wirklich beeindruckend. Ich konnte ja wie mit jedem Gast jetzt noch weiter und weiter sprechen, aber wir sind schon wieder sehr weit mit der Zeit fortgeschritten. Und die letzte Frage ist ja auch immer ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar würde es mich interessieren, was du denn für dich persönlich so jeden Tag tust, neben der Atmung, dass du nicht dein eigener Patient oder dein eigener Kunde wirst, also dass du nicht auf der Suche irgendwann sein musst, dass man dir eben da ganz speziell weiterhilft. Du wirkst sehr ausgeglichen, also denke ich, du hast schon ein paar gute Alltagstipps.
Ja, ich musste mich auch vor einiger Zeit an der Hand nehmen, denn ich habe nicht regelmäßig trainiert. Ich habe zwar die Atemübungen gemacht, aber wir sind bewegende, atmende Wesen. Wenn wir nicht atmen, gibt's uns nicht nach 2 Minuten. Wenn wir nicht bewegen, gibt's uns nach 1-2 Wochen nicht mehr. Wir sind dazu gemacht. Jetzt, um deine Frage zu beantworten, geht's bei mir darum, mich jeden Tag in irgendeiner Form zu bewegen. Und vor einem Jahr begann's damit, nach der Arbeit, und ich arbeite in einem Fitnessstudio, mein Training anzuknüpfen. Und ich hatte überhaupt keine Lust. Ich hatte echt keine Lust, das zu machen und habe es einfach angeknüpft. Dann wurde eine regelmäßig draus. Ich habe es einmal die Woche über Wochen gemacht. Jetzt, nach einem Jahr, trainiere ich jeden Tag. Und das meine ich eben damit, Routinen zu entwickeln, denn dann gibt es keinen Widerstand. Und dann vermisst man es. Ich habe gestern nicht trainiert, ich vermisse es und kann es kaum erwarten.
Das heißt, du wirst heute noch eine Runde bei dem schönen Wetter draußen laufen gehen an der frischen Luft und dann noch kurz vorm Schlafen deine Atemübung einsetzen.
Ja, Atemübung definitiv. Ich werde noch den öffentlichen Transport nutzen und ein bisschen Sonnenstrahlen abbekommen, aber ich werde definitiv nach der Arbeit noch Gewicht erheben.
Super, perfekt. Dann herzlichen Dank und ich freue mich, wenn du demnächst auch mit meinem Team Atemtechniken übst.
Ich freue mich auch sehr.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.